So, lasst uns aus dem Auferstehungskapitel von Paulus aus 1. Korinther 15 einige Verse hören. Das ist das hohe Lied des Glaubens, hat mal jemand gesagt, das Herzstück des Glaubens, nämlich die Auferstehung Jesu Christi. Und ich werde mal nur einige Verse zitieren. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, aber keine Sorge, das Frühstück wartet ja auf uns. Also, das Zeugnis von der Auferstehung Christi. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist am dritten Tage nach der Schrift und auferstanden und dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Und wer es nachlesen möchte, 1. Korinther 15, Vers 20, einleitend mit dem Wort, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Nun aber, das betont Paulus, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben den Text gehört für die Kinder und es ist derselbe Text nun für uns, für die Erwachsenen. Matthäus 28, 1 bis 10, der Auferstehungsmorgen. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird für euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündet es meinen Brüdern und Schwestern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, und ich möchte noch mal sagen an dieser Stelle, ich wünsche uns allen ein gesegnetes Ostern und die Freude an der Auferstehung unseres Herrn, vor allem auch für die, die jetzt noch ein bisschen später gekommen sind. Und mein Wunsch ist es, dass diese Osterfreude uns begleitet in diese kommende Osterwoche. Das verlorene Kreuz, so steht es auf dem Sonntagsblatt. Das ist heute das Predigtthema des Morgens und der Osterpredigt, die Auferstehung Jesu. Gott macht seine Verheißungen auf alle Fälle wahr. Gott kann Unvorstellbares geschehen lassen. Das haben wir heute erlebt, das feiern wir. Die Frauen sind somit die ersten Zeuginnen der Auferstehung von den Toten. Vielleicht habt ihr es beim Lesen gemerkt, ich habe es extra betont in zwei Versen, die Frauen machen sich eilends auf den Weg. Also es war ihnen wichtig. Alle vier Evangelien berichten über dieses zentrale Geschehen der Weltgeschichte. Und darum ist Ostern das christliche Urdatum unserer christlichen Hoffnung. Wir befinden uns in Jerusalem 33 nach Christus. Das ist etwa das Datum, wo man denkt, oder wo die Theologen, die Ausleger sagen, das war das Datum der Auferstehung. Heute triumphiert Gottes Sohn. Wenige Tage nach dem Unfassbaren und Unbegreiflichen, wir denken nochmal zurück, Gründonnerstag, Karfreitag haben wir hier miteinander gefeiert, die Kreuzigung Jesu uns erinnert, also die freiwillige Hingabe Jesu in den Tod, alles hochdramatische Szenen. Nur wer die Anfechtung und das Leid kennt und die Schmerzen, der weiß um das Vertrauen. Ja, fürchte dich nicht. Der weiß um das Vertrauen, auch wenn auch Menschen aus unserer Gemeinde, an die wir jetzt vielleicht speziell denken, wir geben das in Gottes Hand und wollen vertrauen und uns nicht fürchten. Die Jünger und die Frauen, ja, sie haben Angst, sie sind entsetzt und traurig über dem vergangenen Geschehen. Der Karfreitag war für sie eine menschliche Tragödie. Karsamstag gestern, der stille Tag. Wie soll es jetzt weitergehen? Um dieses Bild geht es mir heute in der Predigt. Ich hatte vor einiger Zeit mal die Möglichkeit, in Köln im Wallraff-Museum eine Besichtigung zu machen, also eine Ausstellung zu sehen. Das war damals die Mysterien von Albrecht Dürer. Also hauptsächlich war mir wichtig, die sogenannten apokalyptischen Reiter zu sehen. Ihr kennt das Bild vielleicht aus der Offenbarung, aber das Überraschende war, dass wir in einer weiteren Etage die Bilder sehen konnten aus dem Mittelalter. Und das ist hier ein Bild, das hat den Titel Das verschwundene Kreuz. Und darum war mir das so wichtig. Es hat mich inspiriert. Und das ist ein Bild von Bartholomäus Brün, dem Älteren. Das ist ein Kölner Maler der Renaissance. Also 1493 bis 1555 hat er gelebt. Absichtlich hat der Maler dort eine Lücke gelassen. Man kann das sehen in der Mitte. Ich weiß nicht, ob es zu erkennen ist von hinten. In der Mitte, da haben die Aussteller bewusst ein gläsernes Kreuz davor gestellt, denn diese Lücke hat also der Maler Bartholomäus bewusst gelassen, also sozusagen das Kruzifix, also wo der Christus am Kreuz hängt. Das war ursprünglich die Kreuzigungsszene, die er gemalt hat. Und links unten im Bild könnt ihr vielleicht eine Frau erkennen. Das ist eine Stifterin. Ursprünglich war dieses Bild nämlich in einem Kloster gehangen. Das wurde dann aufgegeben, aufgelöst und es gibt eine Stifterin. Das war die Christina Edelkind, eine Äbtissin. Und die hat also hinter dem ursprünglichen Kruzifix ihren Namen verewigt, aber sie kam mit auf dieses Bild und hat sozusagen sich damit verewigt. Ja, so ist das mit Ostern. Jesu, nach Karfreitag und der Grablegung Jesu ist das Kreuz verschwunden. Das Kreuz tatsächlich in der Theologie und in der Bibel das tiefste Zeichen der Liebe und Hingabe Gottes an seinen Sohn, an uns, an die Menschheit. Das hat er für uns gegeben, unschuldig, schuldig. Ludwig Graf von Zinzendorf hat angesichts der Kreuzigung gesagt, Herr, Das tatst du für mich, was tue ich für dich? Der Begründer von Herrn Hut und den Herrn Huter Losungen. Ja, in der Kunst haben die Meister das Geschehen von Golgatha und der Auferstehung in Jerusalem wunderbar dargestellt. Von einem weiteren Bild möchte ich euch gerne erzählen. Das bewegt mich und möchte es gerne mit euch teilen. Im Grunde ist es gar kein Bild, sondern es ist ein Ausschnitt aus den berühmten Glasfenstern aus dem Frau Münster in Zürich. Und dieses Fenster heißt Christusfenster. Es ist umrahmt von 4 anderen Fenstern, Prophetenfenster, neutestamentlich. Aber dieses steht genau in der Mitte und ist auch erhöht. Hier bei dieser Aufnahme sieht man noch den gekreuzigten Christus. Und in der nächsten Aufnahme, wir haben das heute auch als Hintergrundbild etwas vergrößert, ich finde das so schön, da leuchtet schon der Ostermorgen. Ihr seht, wie da um den Nimbus des Christus, also um den Schein, die Sonne durchscheint. Der Hinweis auf den Ostermorgen. Und ihr habt es sicherlich alle schon längst entdeckt. Wir hatten ja unlängst einen Vortrag über Marc Chagall. Und Marc Chagall ist auch hier der Künstler dieser wunderbaren Chagall-Fenster im Frau Münster in Zürich. Der gekreuzigte und gleichzeitig der auferstandene Christus. Es ist ein Motiv, das mich schon viele Jahre begleitet. Und meistens in der Passionszeit habe ich es auf meiner Fensterbank stehen. Ich zeige es euch mal in Original. So sieht das aus, also durchscheinen, das ist ein besonderer Effekt. Und ein Foto dazu, wo eben alle 5 Chorfenster zu sehen sind. Also wer es im Detail anschauen möchte, gerne, dann kann ich es auf den Altar stellen. Ja, vor allem ist es so bewegend, weil Marc Chagall ja als Jude immer wieder den gekreuzigten und auferstandenen Christus abgebildet hat. Das ist wirklich bemerkenswert. Ja, die Nachricht von Ostern, der Herr ist auferstanden. Halleluja, Jesus hat den Tod entmachtet. Da müssen wir durch, aber zum Leben, sagt Elke Werner. Auch dieses Jahr feiern wir das Osterfest mit 2 Milliarden Christen. Überlegt mal, auch im 21. Jahrhundert suchen Menschen nach Erlösung, nach Heil, nach einem Erretter. Und die Maria, von der wir hörten, die ist noch ganz erfüllt. Sie geht zurück zu den anderen Jüngern und erzählt ihnen von der Begegnung am Grab, am leeren Grab, von der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Und dennoch ist der Ostermorgen durch rationale Erklärungen nicht zu begreifen. Die körperliche Auferstehung ist nicht das Letzte, sondern erst der Anfang. Wenn wir weiterlesen im Neuen Testament, nach der Gründung der Gemeinde, der Kirchengemeinden, in der Kirchengeschichte, so wollte ich sagen, da lesen wir in der Apostelgeschichte und auch in den Briefen des Paulus, beispielsweise, wenn er nach Athen kommt auf der 2. Missionsreise und den Athenern erzählt von der Auferstehung von Jesus, von den Toten. Ja, die einen, die haben ihn ausgelacht, die haben ihn verspottet. Und andere sind gläubig geworden. Und das ist ja auch unser Wunsch, dass Menschen zum Glauben kommen, weil sie mit dem Wort Gottes konfrontiert werden, weil sie Jesus kennenlernen, weil wir ihnen davon berichten, wer Jesus ist. Das ist jetzt unser Auftrag. Macht euch auf den Weg. Der Missionsbefehl, taufet, lehret in meinem Namen, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage. Solchen Glauben wünsche ich uns und vielleicht gerade den Zweiflern, die auch in unserer Mitte sind. Das ist schwer zu erklären, die Auferstehung. Ja, versucht es mal Kindern nahezubringen oder zu erklären, was das bedeutet. Mit ihren bohrenden Fragen, wie sieht denn Jesus jetzt aus? Ein verklärter Leib, Auferstehungskörper. Wo ist der Himmel? Wo ist Jesus nun? Ja, das ist oft schwer. Aber habt Vertrauen, sagt Jesus zu uns. Ich bin da. Ich nehme dich bei der Hand, auch in deiner Lage. Habe Hoffnung. Der Christus leuchtet. Das sehen wir auf der Karte, die wir den Kindern nachher mitgeben können und vor allem auch in der Dunkelheit. Das habe ich den Kindern ja vorher erzählt. Ich werde hier ein wenig kürzen, weil wir schon fortgeschritten sind. Mir ist aber noch wichtig, dass Jesus uns sagt, der Friede sei mit euch, nachdem er den Jüngern begegnet. Und ich finde es voll krass. Die Jünger, weil die so ängstlich waren, die haben sogar die Türen verschlossen. Aber Jesus ist allmächtig. Als Auferstandener tritt er in die Türen ein und sagt zu seinen Jüngern, nehmt hin den Heiligen Geist. Diesen Frieden, den uns Jesus geschenkt hat, können wir uns auch untereinander weitergeben, indem wir uns in die Augen schauen und dem anderen sozusagen den Friedensgruß weitergeben. Ich will dich segnen und dir das Beste wünschen von Gott her. Dazu möchte ich uns einladen. Ja, das Kreuz ist verschwunden. Ostern ist das Zentrum unseres Glaubens. Der Herr lebt. Neues Leben ist entstanden. Er ist der Sieger über den Tod. Darum ist Ostern ein Freudentag und ein Jubeltag. Ein Glückstag. Und ich schließe, nicht der Tod verschlingt das Leben, sondern Gott, der Herr, verschlingt den Tod. So hat es der Professor Volker Geckle gesagt, der Leiter der Missionsbibelschule in Bad Liebenzell. Darum, ihr Lieben, liebe Gemeinde, frohe und gesegnete Ostern. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Jesus Christus, dem wiederkommenden, dem auferstandenen Herrn. Amen.